Ja, tut mir leid, dass ich jetzt nicht Bill bin. Für alle, die für Bill gekommen sind. Ist auch irgendwer außer Marius extra für Bill gekommen? Tja. Naja, gut, kann passieren. Ich glaube schon. Also ich hatte nur gehört, dass er in Zürich angekommen ist, aber er wird wahrscheinlich jetzt auch schon in Hannover angekommen sein. Ja. Ist er. Ja, genau, der ist da auf jeden Fall. Ja, gut. Aber Sonntag wird er da sein. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Heute Abend müsst ihr nochmal mit mir vorlieb nehmen. Aber es soll ja auch nicht um mich gehen oder um Bill, sondern es geht um sein Wort und es ist immer dasselbe. Und trotzdem ist es immer wieder neu. 1. Mose 25 sind wir. Und ich bete nochmal kurz. Vater, wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns die Dinge erklärst, die wir lesen und dass du ja auch zu unserem Herzen sprichst, ja, was du zu uns zu sagen hast hier heute Abend. Wir danken dir für dein Wort, das so tief ist, so weit ist, Jesus, und beten, dass du ja, es gebrauchst, dass du verherrlicht wirst in unserem Leben, dass wir ja, mehr von dir lernen. Herr, du kennst uns, du weißt besser Bescheid über uns als wir selber und dafür danke ich dir und wir bitten dich, dass du uns wirklich die Augen öffnest für deine Größe und deine Herrlichkeit und auch deine Liebe zu uns hier heute Abend, Herr. Amen. Erste Mose 25. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Und sie gebar ihm Simran und Jokshan, Medan und Midian, Jishbak und Schuach. Jokshan aber zeugte Saba und Dedan, und die Söhne Dedans waren die Aschuriter und Letushiter und Leumiter. Und die Söhne Midians, Epher und Epher, Henoch, Abida und Eldaa. Diese alle sind Söhne der Ketura. Sarah ist gestorben. Abraham hat eine Frau für seinen Sohn gesucht und gefunden. Durch den Knecht, der hingezogen ist, um diesen Auftrag auszuführen. Und ja, in dem ganzen Kapitel 24 sehen wir, dass Gott im Spiel ist. Der Knecht ist ein Bote nicht nur Abrahams, sondern des Herrn. Und ja, Rebekka lässt sich darauf ein, auf dieses Zeugnis, was der Knecht gibt, was der Knecht nicht nur gibt, sondern was der Knecht ist. Ein Zeuge Jahwes, ein Zeuge des Gottes Abrahams, ein Zeuge des treuen Gottes, der eine große Verheißung auf Abrahams Leben gelegt hat. Nämlich das, durch seinen Nachkommen die ganze Erde, alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Und wir werden uns gleich auch nochmal damit beschäftigen, mit dieser Verheißung an Abraham. Hier erstmal die Verse, die hier jetzt weitergehen. Man sieht, Abrahams Leben geht weiter. Es ist noch nicht zu Ende. Und tatsächlich das, was Gott auch Abraham verheißen hatte, nämlich dass aus seinem, dass von ihm Völkerschaften hervor, aus ihm Völkerschaften hervorgehen werden, das erfüllt sich hier. Abraham heiratet noch einmal, obwohl er schon so alt ist. Und eigentlich, na, wie er selbst sagt und auch später die Schrift sagt, eigentlich schon erstorben. Eigentlich quasi schon tot. Gott hat seine eigenen Zeitpläne. Und Abraham, er heiratet wieder. Er ist schon er hat schon ein Alter erreicht, was wir Menschen nicht, heutzutage nicht mehr erreichen. Nach der Schrift wird er so etwa 140 Jahre alt gewesen sein. Und er hat noch einige Jahre Zeit gehabt danach. In Vers 7 wird uns gesagt, dass er 175 Jahre lang lebte. Ein wichtiger Gedanke hier an dieser Stelle: Sarah, seine Frau, ist gestorben, Abraham heiratet wieder. Daran ist nichts Verwerfliches. Gott sagt uns, wenn die Ehe beendet wird durch den Tod eines Ehepartners, ist sie damit auch beendet. Und der, der übrig bleibt, ist frei, sich zu verheiraten. Gott sieht die Ehe nicht als etwas Ewiges an, sondern sie ist bezogen auf diese Zeit, in diesem Leben. Deswegen ist es ein völlig irriger Gedanke, zu sagen, ja, ich möchte gerne, wenn ich sterbe, möchte ich bei meinem Mann liegen. Also du kannst den Körper irgendwie neben den Körper des Ehepartners legen oder die Überreste, die dann noch da sind. Nach 35 Jahren wird da aber nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben sein. Nichtsdestotrotz wird Abraham dann dort beerdigt werden, wo seine Frau, seine Sarah, beerdigt wurde. Er hat also mit dieser neuen Frau viele Kinder noch gehabt. Aber diese Kinder, und aus diesen Kindern sind tatsächlich Völker hervorgegangen. Eine dieser bekannten Völker ist das Volk Midian, was uns später noch begegnen wird im Verlauf der Bibel. Nichtsdestotrotz hat Sarah eine besondere Bedeutung im Leben Abrahams. Und nichtsdestotrotz bleibt die Erwählung Isaaks das alles entscheidende Moment. All diese Söhne werden hier nicht weiter verfolgt. Sie werden hier erwähnt. Aber sie spielen keine bedeutende Rolle in der Geschichte der Menschheit. Und in der Geschichte Gottes spielen sie keine Rolle. Vers 5. Und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Das ist das, was worum es hier weitergeht. Es geht um die Geschichte Abrahams und seines Nachkommens, durch den Gott die ganze Welt segnen will. Und ihm wird alles gegeben. Und die anderen Söhne stehen da und sagen, das ist aber ungerecht, wir sind auch Söhne von Abraham. Aber Abraham hat nur einen Sohn der Verheißung. Ein Sohn, der ihm von Gott verheißen wurde. Ein Sohn, auf den die Verheißung an Abraham auch übergeht. Und es ist ein Bild für den einen Sohn Gottes. Es gibt keinen anderen. Ja, wir sind alle doch Kinder Gottes. Wir sind doch alle Söhne und Töchter Gottes. Gott hat uns doch alle geschaffen. Aber nein, es gibt nur diesen einen. Dieser eine, auf dem die Verheißung ruht. Dieser eine, dem die ganze Liebe Gottes gilt. Dieser eine, dem Gott alles übergeben hat. Dieser eine ist der Nachkomme, der durch die Linie Abrahams in diese Welt gekommen ist, in dem sich die Verheißung an Abraham in Wirklichkeit eigentlich erfüllt. Und das ist Jesus von Nazareth, Jesus Christus, Jesus der König. Er ist der geliebte Sohn Gottes, das Einzelkind Gottes. Haben wir damit ein Problem? Ihm ist alles übergeben, nicht mir. Gott hat ihm alle Liebe, alle Gnade gezeigt. Er hat ihm alles gegeben. Und er sagt uns, ja, du sollst tatsächlich auch solch ein Kind Gottes werden, wie mein Sohn. Ich möchte dir dieselbe Stellung geben, wie meinem Sohn. Ich schenke sie dir, wenn du denn Jesus annimmst. Und Paulus sagt uns, wenn wir Jesus haben, dann schenkt uns Gott alles mit ihm, weil ihm alles übergeben ist. Diese ganzen Halbbrüder von Isaak, sie sind wie Ismael entlassen worden, Söhne des Fleisches. Sie haben keine Heilsbedeutung für diese Welt. Er hat sie weggeschickt. Er schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg, nach Osten, in das Land des Ostens. Und dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er lebte, 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt, und wurde versammelt zu seinen Völkern. Ja, auch Abraham starb. Er hat nicht das Vorrecht gehabt, entrückt zu werden, dem Tod zu entgehen. Nein, er musste auch sterben. Er war auch ein Sünder, wie du und ich. Und er hat das empfangen, was wir als Sünder empfangen. Wir sterben. Der Tod ist die Folge unserer Sünde. Aber er starb in gutem Alter. In hohem Alter. Gott hatte ihn mit hohem Alter gesegnet. Er hat ihm viel Frucht bringen lassen in seinem Leben. Und der Tage satt. Am Ende war es Abraham genug. Er hat gesagt, ich möchte lieber jetzt den Löffel abgeben. Das reicht jetzt. Und Gott hat ihm den Geist, den Lebensgeist von ihm weggenommen. Sein Zelt ist zerfallen. Dieses zeitliche Zelt, was immer mehr Löcher gekriegt hat und immer mehr geflickt werden musste, bis es dann nicht mehr gehalten hat. Und dann ist Abraham ausgezogen. Er wurde versammelt zu seinen Völkern, steht hier, oder zu seinen Vorfahren. Wie alle Menschen zurückgekommen sind zu Gott, so ist auch Abraham zurückgekommen. Was heißt das hier? Er ist in das Totenreich gekommen. Er ist in eine Situation hineingekommen, in eine Übergangssituation, eine Wartezeit sozusagen. Er hat diese Verheißung bekommen für den Nachkommen. Adam hatte die Verheißung bekommen. Es wird einer kommen, der die Schlange den Kopf zertritt und damit auch die Macht des Todes bricht. Und Abraham ist in diesem Glauben auch gestorben und war in einem, oder Jesus sagt uns das in Lukas 16, er beschreibt das im Grunde als einen Zustand, einen schönen Zustand, einen Zustand der Ruhe. Abraham hat diesen Zustand gehabt, wo er in Ruhe war. Er wurde nicht gequält. Er war ein Freund Gottes und so hat Gott ihn aufgenommen in eine Ruhezeit. Aber auch Abraham wird auferstehen. Er wird dieses Auferstehungsleben haben mit Christus. Im Vers 9 steht, und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Feld des Hethiters Ephron des Sohnes Zohars, das gegenüber Mamre liegt, auf dem Feld, das Abraham von den Söhnen Heth gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Hier wird eben nochmal deutlich, wie bedeutsam eben Sarah für Abraham gewesen ist, vielleicht in einer persönlichen Beziehung, in persönlichen Bindung, aber darüber hinaus in seiner geistlichen Beziehung, die er mit Sarah hatte. Sarah war die Frau, die er von Gott empfangen hatte und durch die er diese Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, in sein Leben hineingekommen ist. Die geistliche Aufgabe, die Abraham hatte in dieser Welt, sie ist durch seine Frau Sarah entstanden. Gott hat ja gesagt am Anfang, Mann und Frau, sie sollen ein Fleisch sein. Und durch dieses eine Fleisch soll Frucht in diese Welt kommen, soll Leben, soll die Liebe sich, soll sich materialisieren. Und Sarah ist diese Frau, durch die Gottes Verheißung sich materialisiert hätte in Abrahams Leben. Er ist mit ihr ein Fleisch gewesen, aber er ist ein Geist mit ihr gewesen. Und so ist geistlicher Segen durch diese Ehe in diese Welt hineingekommen. Und das ist seine Ehefrau vor Gott. Und deswegen wird er hier als Zeichen dafür begraben, neben seiner Frau Sarah. Auf diesem kleinen Stück Land, was er tatsächlich gekauft hat, was er als Erbbegräbnisgrundstück gekauft hat. Und Isaak und Ismael begruben ihn, diese beiden Brüder, die eigentlich so gegensätzlich sind. Wie man heute so schön sagt, Ismael, der Vorfahre der Araber, und Isaak, der Vorfahre der Juden, sie sind hier vereint am Grabe Abrahams, friedlich, begraben ihren Vater und geben ihm die letzte Ehre. Vers 11, und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai-Roi. Das hatten wir schon gehabt, dass er dort wohnte im Süden, in diesem Brunnen, wo Hagar Gott begegnet war oder dem Engel des Herrn. Aber hier ist bedeutsam, Gott segnete Isaak nach dem Tode Abrahams. Der Segen Abrahams ging auf Isaak über. Er war ein Gesegneter des Herrn. Das ist die Generationenfolge Ismaels, des Sohnes Abrahams, den die Ägypterin Hagar, die Magd Sarahs, dem Abraham geboren hat. Und es sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen. Nach ihrer Generationenfolge der Erstgeborene Ismaels, Nebajot, dann Kedar und Adbeel und Mibsam und Mishma und Duma und Massa, Hadad und Tema, Jetur, Nafish und Ketma. Das sind die Söhne Ismaels und das sind ihre Namen in ihren Gehöften und ihren Zeltlagern. 12 Fürsten nach ihren Völkerschaften. Und dies sind die Lebensjahre Ismaels, 137 Jahre, und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern. Und sie wohnten von Havila an bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, nach Assur hin. So setzte er sich allen seinen Brüdern vors Gesicht. Man merkt hier, geht es Mose einfach darum, nochmal auf Ismael hinzuweisen und auf die Verheißung, die Gott auf Ismaels Leben gegeben hat. Wie er in 1. Mose 17 gesagt hat, auch Ismael soll gesegnet sein. Und ja, er wird ein Stammvater für Völker sein. Und hier wird uns das einfach nochmal in Erinnerung gerufen, dass Gott seine Verheißung wahrmacht, auch für Ismael. Er ist treu, er segnet Ismael, obwohl er nicht der Erwählte ist, durch den der Segen Gottes in diese Welt hineinkommt, wird er doch auch mitgesegnet als Abrahams Sohn mit besonderen Verheißungen. Und doch ist das hier nur eine Nebenbemerkung sozusagen. Und die Geschichte geht weiter. Nein, es geht um das Zentrum, es geht um Jesus. Es geht um das, was Gott tun will in dieser Welt, seinen Heilsplan. Jetzt kommt es, jetzt geht es weiter, hier ist Vers 19. Das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Arameas Betuel aus Paddan Aram, die Schwester des Arameas Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Ich springe zu Vers 24, Vers 26. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Also Esau und Jakob werden geboren. Und hier steht noch in Vers 26, Isaak war 60 Jahre, als sie geboren wurden. Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Rebekka hatte dasselbe Schicksal wie Sarah, ihre Schwiegermutter. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und hier sehen wir was Wunderbares. Ein Sohn muss nicht dieselben Fehler machen wie sein Vater. Abraham hatte die Verheißung von Gott bekommen, dass er einen Nachkommen bekommen würde. Aber nachdem das mehrere Jahre, ja, nachdem es 10 Jahre nicht geklappt hatte, hat er gesagt, ach komm, beziehungsweise Sarah hat gesagt, das wird eh nichts mehr, komm, mach mal mit meiner Magd und dann werden wir Gott schon nachhelfen. Und der Sohn aus dem Fleisch, Ismael, ist geboren. Isaak hat nicht denselben Fehler gemacht. Hier steht, er bat den Herrn. Da ließ sich der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Dann am Ende in Vers 26 sehen wir, dass es aber 20 Jahre gedauert hat. Es war nicht so, dass irgendwie ein paar Monate lang sie waren verheiratet und irgendwie klappte das nicht mit dem Schwangerwerden. Und sie haben sich schon gefragt, was ist denn hier los so, ne? Und dass dann Isaak so gedacht hat, naja gut, man kann ja mal Gott fragen. Und dann betet er und bams, beim nächsten Mal klappt's und schwanger, fertig. 20 Jahre. Und hier steht, dass Isaak nicht nachgelassen hat, dass er nicht aufgegeben hat. Sie haben nicht diesen Ausweg gesucht, wie Abraham und Sarah, sondern sie sind treu geblieben und haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Und eigentlich haben sie auch einen Grund dazu. Wie gesagt, Isaak hat das ja erlebt, wie sein Vater im Vertrauen auf Gott ihn auf den Altar gelegt hat. Er hat sich von ihm auf den Altar legen lassen und hatte mit seinem Tod gerechnet. Und Gott hat eingegriffen. Er wusste, wir können Gott vertrauen. In allen Lebenslagen. Diese ganze Geschichte mit der Frau, er hatte das sicherlich mitgekriegt, dass sein Vater ihm eine Braut aus der alten Heimat holen wollte. Und diese Unsicherheit und Ungewissheit, wird es klappen? Wird da jemand kommen? Wird die eine kommen, die auch diesen geistlichen Segen mitträgt, die sich darauf einlässt, auf diese Verheißung Gottes? Und ja, sie hatten es erlebt. Und es war auch sicherlich eine Wartezeit, bis das geschehen ist. Und jetzt auch wieder eine Wartezeit. Letztens sagte ein Bruder, warten ist gut. Warten ist gut. Wir empfinden das oft nicht so. Wir denken immer, nein, warten ist ganz furchtbar. Ich bin so ungeduldig. Muss doch was passieren. Aber hier wird uns Isaak als Beispiel vor Augen geführt, als jemand, der auf Gott gewartet hat. Isaak und Rebekka, beide warten auf Gott. Und sie werden nicht enttäuscht. Jetzt lesen wir in Vers 22, und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Auch wieder interessant. Wir sehen, dass Rebekka eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Und in ihrer Not, in ihren Problemen, sucht sie Gott und fragt sie Gott über diese Kinder. Was ist los hier? Was ist los mit mir? Was ist los mit diesen Kindern? Was wird aus uns werden? Was wird aus diesen Kindern werden? Und Gott antwortet ihr. Er spricht prophetisch in ihr Leben hinein. Rebekka empfängt ein Wort von Gott über ihre Söhne. Ein prophetisches Wort. 2 Nationen sind in deinem Leib und 2 Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als sie ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Das konnte man vorher natürlich nur erahnen, Na, beziehungsweise sie hat es im prophetischen Wort empfangen. Na, man hatte keinen Ultraschall, wo man das sehen konnte. Früher wurden Menschen oft überrascht, wenn sie Zwillinge hatten. Das hat man nicht unbedingt so im Vorfeld immer gleich gewusst. Da kamen Zwillinge aus ihrem Leib. Hier hört es sich so ein bisschen nach Überraschung an. Siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar, wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau, das bedeutet rau behaart. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob, das heißt Fersenhalter wortwörtlich, wird aber eben auch als Wort benutzt, was Betrüger meint. Also diese beiden kommen hier aus dem Leib heraus und Esau ist der Erstgeborene. Und Jakob der Zweitgeborene. Und in der normalen Rangfolge heißt das, der Erstgeborene ist der Erbe. Der Erstgeborene ist der, auch geistlich der Erbe, auf den der Segen Abrahams übergeht. Aber hier ist es nicht so. Gott hat ein klares Wort gesprochen. Er hat gesagt, ich mache es anders. Geschwister, und das ist was uns oft schwerfällt. Wir möchten gerne selber die Herrschaft in der Hand behalten. Wir möchten gerne selber bestimmen, was aus unserem Leben wird. Ja, am besten auch noch, was aus dem Leben unserer Kinder wird, aus dem Leben der Menschen um uns herum. Wir wollen gerne bestimmen. Aber Gott ist der Herrscher. Er ist der Herr. Er bestimmt. Wir lesen das hier jetzt, wenn wir weiterlesen. Vers 27. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob war aber ein gesitterter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Hier lesen wir etwas über Isaak, was uns aufhorchen lässt. In seinem Alter verliert Isaak an geistlicher Qualität. Ihm schmeckt das Wildbret so gut. Und deswegen schließt er seinen Sohn Esau ins Herz, weil der kann so gut jagen und dann Wild zubereiten. Und das ist hier ein Drama letztendlich, was immer wieder in Familien auch geschieht. Dass der Vater sich einen Liebling aussucht. Und die Mutter sucht sich dann den anderen zum Ausgleich aus. Ausgleichende Gerechtigkeit. Aber vielleicht steckt da auch ein bisschen mehr dahinter. Vielleicht war es auch so, weil Rebekka einfach dieses Wort vom Herrn hatte und wusste, Jakob ist der Erwählte. Er ist derjenige, der den Segen Abrahams empfangen wird. Isaak war blind dafür. Das Wildbret hat ihn blind gemacht. Später wird er tatsächlich erblinden. Also Isaak hätte gerne Esau und das lesen wir dann im kommenden Kapitel oder in den kommenden Kapiteln werden wir das später lesen, dass Isaak dann ja auch diesen Segen Esau geben will. Ne? Er sieht ihn als seinen Nachfolger, als seinen Erben an. Das ist der Esau. Aber Gott hat es anders geplant. Er hat Jakob erwählt und nicht Esau. Und wie gesagt, wir haben so unsere Probleme. Wir wollen gerne, wir denken immer, warum erwählt Gott denn Menschen? Warum nimmt Gott den und nicht den? Und wir würden gerne irgendwelche Dinge herausfinden, woran das liegt, damit wir es manipulieren können. Damit wir uns in die Position dessen hinein bewegen können, der erwählt ist. Lass uns das mal lesen in Römer 9. Da geht Paulus auf die Geschichte von Esau und Jakob ein und diese Erwählung. Römer 9. Und Vers 6 fangen wir an. Es geht Paulus in diesen Kapiteln um die Erwählung des Volkes Israels, der Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs, das Volk Gottes. Und es geht ihm darum, deutlich zu zeigen, dass wie ist es mit dieser Erwählung Gottes für dieses Volk? Gilt das noch oder gilt das nicht mehr? Wie sieht das aus? Er sagt in Vers 6, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird deine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Die Auserwählung Isaaks gegenüber Ismael ist uns doch völlig verständlich, oder? Sie hat aber nichts mit Isaak oder Ismael erstmal zu tun. Als Ismael im Bauch seiner Mutter war, war ganz klar von Gott her schon bestimmt, der ist nicht der Sohn der Verheißung. Auf ihn soll nicht die Verheißung übergehen. Und wir verstehen, warum. Weil er gezeugt ist, nicht aus dem Glauben und dem Gehorsam gegenüber der Verheißung Gottes, sondern aus dem Fleisch, aus Eigenmacht Abrahams und Sarahs heraus. Also, die Eigenmächtigkeit Abrahams führt dazu, dass dieser Junge nicht erwählt wird. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem von unserem Vater Isaak schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Maleachi. Das geliebt und gehasst hier dürfen wir nicht falsch verstehen. Es bedeutet nicht, dass Gott Esau gehasst hat, in dem Sinne, dass er ihn nicht ausstehen konnte oder so. Es bedeutet hier in diesem Zusammenhang einfach, er ist nicht der Erwählte. Gott hat sich Isaak zugewandt, hat sich Jakob zugewandt, nicht Esau. Also, als die Kinder noch nicht geboren waren, hat er diesen Ausspruch getan. Hat er Jakob erwählt. Nicht aufgrund von Werken. Und das macht uns Probleme. Wir möchten gerne eine Qualität sehen. Warum, Gott, hast du Jakob erwählt und warum nicht Esau? Und wir können das so schwer verknusen, dass Gott das einfach tut, ohne uns Rechenschaft zu geben darüber. Er gibt uns keine Rechenschaft darüber, warum er Jakob gewählt hat und nicht Esau. Er hätte es auch andersrum machen können, hat er aber nicht. Wir sehen dann im Leben, wie sich das auswirkt in dem Leben von Jakob und Esau. Wir sehen, dass sich das bestätigt, dass Esau tatsächlich kein geistlicher Mann ist. Und dann fragt man immer, ist das ein oder das andere die Ursache? Ne? Chuck Smith hat gesagt, die er erwählt hat, die er vorherbestimmt hat, das ist Römer 8, können wir vielleicht kurz mal lesen, Römer 8. Vers 28, ein schöner Vers, den wir uns gerne immer wieder auch vor Augen führen, hat aber eine interessante Fortführung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier ist von der Vorbestimmung Gottes die Rede. Er hat Menschen vorherbestimmt, und zwar wozu? Seinem Sohn gleichförmig zu sein, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Das einzig geliebte Kind, Jesus, du sollst auch so einer werden. Dazu hat er dich und mich vorherbestimmt. Und er hat es getan, hier steht in Vers 29, die er vorher erkannt hat. Also bevor wir geschaffen waren, hat Gott uns gesehen, hat Gott uns erkannt. Er wusste, wie wir sein werden, wie wir leben würden. Er wusste das. Das ist so unfassbar. David beschreibt das in Psalm 139. Lass uns das nochmal aufschlagen. Psalm 139. Wunderbarer Ausdruck dieser dieses Vorauswissens, dieser Erkenntnis Gottes in unser Leben hinein. 139. Und man kann hier den ganzen Psalm lesen, kann ich euch nur empfehlen, das mal zu machen, auch immer mal wieder. Wir lesen mal ab Vers 13. Denn du bildetest meine Nieren, sagt David. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle geschrieben, eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. David denkt darüber nach. Boah, Gott weiß alles schon. Er wusste schon alles, bevor ich geschaffen wurde, kannte er mich schon durch und durch. Er erkennt mich, mein Aufstehen, mein Sitzen. Er erkennt meine Worte, bevor ich sie noch ausspreche. Alle meine Tage waren in sein Buch geschrieben. Er kennt mich. Und Paulus sagt, die er zuvor erkannt hat, die hat er vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Und deswegen sagt Paulus, es liegt nicht an deinen Werken. Es liegt nicht an deinen Werken. Gott hat dich vorherbestimmt, bevor du geboren wurdest. Er hat dich auserwählt, bevor du geboren wurdest. Wie er hier Jakob auserwählt, bevor er geboren wird. Er wählt ihn aus. Warum? Aus Vorwissen. Und gleichzeitig ist ja dieses Vorwissen wiederum, und das, da wird es richtig crazy für uns, ne? Gottes Vorherbestimmung beeinflusst ja das Leben. Und somit ist sozusagen das, was daraus wird, ja auch wieder etwas, was, also ihr versteht, was ich meine, es wird so ein Zirkelschluss draus, man kommt da nicht hinter. Und wir müssen da vorstehen und sagen, okay, Herr, du bist einfach viel größer. Ich verstehe es nicht, ich durchblicke es nicht, ich durchschaue es nicht. Und es ist gut, Geschwister, dass wir es nicht durchschauen. Wir können Gott nicht beeinflussen. Wir können ihn nicht manipulieren. Das Einzige, was wir können, ist tatsächlich auf sein Liebesangebot eingehen, seine Zuwendung, seine Gnade annehmen. Er sagt uns heute, Und das ist eine andere Situation als damals. Aber heute sagt er uns, uns allen, allen Menschen, er sagt, ich will euch gnädig sein. Und er hat es gezeigt am Kreuz von Golgatha. Es ist kein, ach, wähle ich den oder wähle ich den nicht? Och, die Nase gefällt mir, die Nase gefällt mir nicht, so, ne? Nein, Christus ist am Kreuz, sein einziger Sohn ist am Kreuz gestorben. Und das ist die Grundlage für alle Menschen, dass sie Erwählte sein können. Und dann heißt es aber in Römer 9 weiter, dass es Menschen gibt, die ihr Herz verhärten, die ihr Herz dicht machen für die Gnade Gottes, die Gnade Gottes nicht an sich ranlassen und dass Gott an einem bestimmten Punkt einen Menschen, der sich verhärtet, auch es geschehen lässt, dass er verhärtet. Und dass er sich verherrlicht darin, das gerechte Gericht über einen solchen Menschen zu bringen. Ist Gott dann ungerecht? Natürlich nicht. Wir sind ja alle des Todes würdig. Wir haben alle das Gericht verdient. Es ist nicht so sehr die Frage, warum hat Gott eigentlich Esau nicht erwählt, sondern eher die Frage, warum hat Gott Jakob erwählt? Und wenn wir sein späteres Leben sehen, wie gesagt, nach Vorkenntnis, er wusste, was das für ein Schlawiner ist. Und dennoch hat er ihn erwählt. Er hat ihn erwählt und hat ihm Gnade gegeben. Und jetzt die gute Botschaft. Wenn du das an dich ranlässt, wenn du das annimmst, Jesus Christus, gestorben für meine Sünde, an meine Stelle getreten, hat das Urteil getragen, das Gericht. Wenn du das annehmen kannst im Glauben und sagen kannst, ja, nehme diese Gnade an. Ja, ich nehme diese Liebe Gottes an. Dann bist du nicht nur ein Berufener. Berufen sind wir hier alle. Alle sind gerufen. Alle können kommen. Alle können diese Gnade empfangen. Ja, dann bist du ein Auserwählter. Von vor aller Zeit hat Gott dich schon gesehen und wusste, dass du kommst, dieses Abendmahl nimmst und es im Glauben nimmst und sagst, ja Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass du meine Sünde hinweggenommen hast. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mir ewiges Leben gibst. Du hast es schon bevor ich noch geboren war, hast du das geplant. Wie wunderbar ist das? Wie herrlich. Denn in Römer 9 steht, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Er bietet dir und mir Barmherzigkeit an, Gnade. Es liegt alles an ihm. Und so endet 1. Mose 25 mit dieser lustigen kleinen Geschichte, die Erwählung und die Ablehnung Esaus und die Erwählung Jakobs so klar veranschaulicht. Da steht nämlich, eins kochte Jakob ein Gericht, da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten, von dem Linsengericht, dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm auch den Namen Edom, dem Esau. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Und das ist genau das. Wollen wir wirklich für ein Gericht Linsen die Gnade Gottes verkaufen? Wollen wir die Gnade Gottes verachten? Oder wollen wir nicht dieser Gnade Gottes in unserem Leben oberste Priorität einräumen, wie Jakob das hat? Er ist echt ein Schlawiner, ne? Und Gott wird ihn noch ganz schön zurechtstutzen müssen. Er wird einen langen Weg der Buße gehen müssen. Aber Gott hat ihn erwählt und das steht über seinem Leben, weil Jakob genau das weiß, dass das Beste und Größte und Höchste ist dieses Erstgeburtsrecht. Das ist dieser Segen Gottes. Und Esau, er verachtet es. Ihm ist ein Linsengericht wichtiger. Lass uns die Sünde ablegen. Die Sünde, sie scheint so wohltuend zu sein in diesem Moment. Sie scheint so wichtig zu sein und so glücksverheißend. Aber wir verlieren das Erstgeburtsrecht. Wir werden verhärtet gegenüber der Gnade Gottes, wenn wir uns darauf einlassen. Lass uns gemeinsam wirklich zu diesem Mahl kommen. Das Mahl Gottes, was er uns bereitet hat. Sein Leib für uns gegeben, sein Blut für uns vergossen. Wenn du das glaubst, dann darfst du das nehmen. Wenn du das nicht glaubst, dann lass es. Du musst jetzt hier nicht herkommen und dir das nehmen, nur weil alle anderen das machen. Mach es nur, wenn du es glaubst. Und dann wirst du diese Gnade, in dieser Gnade gefestigt, gestärkt, ermutigt darin, kannst dieses Mal trinken und sagen, ich bin erwählt. Ich bin erwählt. Der Gott des Himmels und der Erde, er hat mich geschaffen, weil er möchte, dass ich wie sein Sohn werde, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Jesus, wir danken dir für deine Gnadenwahl. Wir danken dir dafür, dass du in unser Leben hineingewirkt hast und ich begreife es heute noch nicht. Ja, ich habe mich bekehrt, aber eigentlich warst du es. Du hast mich gezogen. Du hast hineingewirkt in mein Leben. Ich kann das gar nicht begreifen. Herr, wie David sagt, das ist mir zu hoch. Ich verstehe das alles nicht. Aber ich will dir danken. Ich will dir einfach danken für diese große Gnade, in der ich leben darf. Dass du mich angenommen hast. Dass du, Vater, deinen Sohn für mich gegeben hast. Das teuerste und liebste, was du hattest. Danke, dass du aus mir, ja, mir Sünder, einen Heiligen machen möchtest. Dass du mich umformen willst in das Ebenbild deines Sohnes. Herr, und danke, dass du das, ja, dass du diesen Wunsch im Herzen für alle Menschen hast, dass diese Gnade allen Menschen offen steht. Dein Herz ist nicht beschränkt. Jesus, und so beten wir, dass noch viele diese Gnade aufnehmen, annehmen und erkennen, dass sie Erwählte sind vor Anbeginn der Schöpfung. Wir preisen dich dafür. Amen.